Für die, die mich oder die uns nicht kennen, mein Name ist Carsten Gosse. Carola, meine liebe Frau, sitzt da hinten irgendwo, genau. Wir beide haben circa von 2010 bis 2020 hier in der Gemeinde aktiv mitgelebt und mitgelitten, wenn es was zu leiden gab. Und bis heute erzähle ich, dass die Gemeinde in Rothenburg ob der Tauber in all den Jahren unseres mittlerweile 34-jährigen gemeinsamen Dienstes immer noch die Gemeinde ist, wo wir sagen, wow, das ist echt eine tolle Gemeinde. Und das sage ich nicht nur, um euch Honig um den Bart zu schmieren, weil viele von euch tragen keinen, aber das ist tatsächlich etwas, was wir so auch fühlen und empfinden, eine starke Verbundenheit mit euch. Carola und ich arbeiten seit 1988 für die Vereinigte Deutsche Missionshilfe in Bassum und haben viele verschiedene Dinge gemacht. Unter anderem waren wir ja auch ein paar Jahre in Portugal, sind ausgebrannt. Die Zeit hat Gott genutzt, um nochmal ein bisschen was zu bewegen in unserem Leben. Das spiegelt sich dann seitdem auch in meinen Predigten wieder. Und zuletzt haben wir seit circa 12 Jahren eine Arbeit angefangen, eine missionarische, unter einem ganz besonderen Stamm. Ein Stamm, der eine ganz besondere Sprache spricht, eine ganz besondere Kultur pflegt. Und manche von diesen Stammesgenossen, zu dem Stamm gehöre ich nämlich auch, gucken vielleicht jetzt gerade zu, das sind die Golfer. Und das halten manche nicht für möglich, aber wir sind seit 12 Jahren unter den Golfern unterwegs und wir sagen den Golfern immer, unsere Absicht ist, euch als Golfer für Jesus Christus zu begeistern. Wir machen daraus kein Geheimnis. Aber es gibt noch einen Nebensatz, der bedeutet, wir wollen auch die Christen fürs Golfen begeistern. Da werde ich aber jetzt nicht so drüber sprechen, weil da kriege ich meistens immer Ärger mit den Leitenden der Gemeinde, weil die sagen, nee, das kostet zu viel Zeit, wir brauchen die Leute hier. Aber so ist das. Genau, seit 2 Jahren sind wir aufgrund familiärer Schicksalsschläge im Grunde genommen wieder zurückgezogen ins Rheinland, wo wir herkommen. Und die Golfarbeit ist unabhängig machbar von dem, wo wir wohnen. Und jetzt sind wir wieder in meiner alten Heimat. Dort habe ich dann auch im März 2021, glaube ich, nebenjobmäßig die Gemeinde, in der ich selber damals zu Jesus fand, als Pastor mit übernommen. Und das machen wir aber nur so nebenbei. Und wie man so Gemeindearbeit eben nebenbei machen kann. Und sind sehr, sehr glücklich auch in dieser tollen, herausfordernden Arbeit. Das ist so das Gegenteil von dem, was wir hier erleben, nämlich eine Gemeinde, die in den letzten Jahren tatsächlich überaltert ist, ne, wo wir uns wünschen würden, einige von euch würden ins Bergische Land ziehen. Ne, falls ihr mal ein bisschen mehr Regen braucht, kommt einfach zu uns. Da regnet es noch ein bisschen öfter als hier und helft uns mit, Gemeinde zu bauen in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Forthausen. Ich glaube, das reicht, oder Rudi? Ich kann mit der Predigt anfangen? Gut, super. Ab jetzt zählt die Zeit. Ich guck mal. Schauen wir mal. Der Rudi hat es schon gesagt, wir sitzen hier tatsächlich in Frieden und Freiheit und wir freuen uns am Leben. In der Ukraine, wie ihr wisst, haben wir schon längst wieder vergessen, dass da Krieg ist. Und auch in Russland, da sitzen Menschen, viele junge Menschen in Kriegsgefangenschaft. Die haben gerade keine Freiheit. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Und überall auf der Welt sind Menschen in ihren Süchten gefangen. Selbst in Gemeinden wie unserer Gemeinde hier sind Menschen in Süchten gefangen. Egal, ob das die versteckte Spielsucht, Alkohol, Porno oder Smartphone oder Internetsucht ist. Viele, viele Menschen, auch gerade viele von euch jungen Menschen, würden das nicht zugeben, aber die sind gefangen in Süchten, sind nicht frei, sondern gebunden. Und Jesus Christus hat mal zu den Menschen, die ihm glaubten, gesagt, zu den Juden, die ihm glaubten in Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Aber Jesus stellt uns Freiheit in Aussicht und die Frage ist, was er damit meint. Und wird ein Gefangener unerwartet befreit, dann würden alle seine bis dahin üblichen Gefühle total auf den Kopf gestellt. Ist ja logisch. Jemand, der befreit wird, der empfindet dann plötzlich Freude statt Depression. Er empfindet Dankbarkeit statt Missmut. Er wird lachen statt weinen. Wenn ein Mensch frei wird, von was auch immer, empfindet er immer das Gegenteil seiner bis dato Gefühlslage. Und die Menschen zur Zeit Jesu, die fühlten auch Depression, die fühlten Missmut, die fühlten Unterdrückung. Und es war ihnen unter der Herrschaft Roms tatsächlich eher zum Weinen als zum Lachen zumute. Und dann haben wir eben auch diesen Text gehört aus Lukas 4, wo Jesus in der Synagoge sitzt und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, das heißt, er hat mich zum König gemacht, er hat mich zum Messias gemacht. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Toller Text. Und als Jesus das in Lukas 4 in der Synagoge von Nazareth seinen ehemaligen Nachbarn, muss man ja sagen, erzählt hat, da wäre ich gerne dabei gewesen und hätte den Menschen in der Synagoge, den Juden, die unter dieser Unterdrückung der Römer auch litten, in die Gesichter geschaut und gesehen, wie haben die reagiert auf das, was Jesus da sagte. Er sagte ja noch mehr, da komme ich gleich nochmal zu. Als ich persönlich Jesus das erste Mal traf, da war das für mich wie das Heraustreten aus der Dunkelheit ins Licht. Das war wie aus der Kälte zu kommen, rein in die warme Stube. Das war für mich ein echtes Gefühl von Freiheit. Als ich damals die Entscheidung traf, Christ zu werden, war das tatsächlich so, als würde eine riesenschwere Last von meinen Schultern genommen. Und wer nicht wie ich sonderlich christlich erzogen worden ist und dann irgendwann zum Glauben kam, der kann das wahrscheinlich gut nachempfinden. Aber nicht wenige Menschen, die wie ich dann anfangs befreit wurden, die wurden später wieder zu Gefangenen eines Systems, eines Regimes. Ich muss das leider sagen, im Grunde genommen geistlichen Missbrauchs, eines Missbrauchs gesetzlicher Gemeinden, vielleicht gesetzlicher Eltern oder vielleicht sogar theologischer Ausbildungsstätten mit einem Hang zum Gesetzlichen. Und die Folge davon ist, dass viele Christen, die ursprünglich befreit wurden, ein verkorkstes Gottesbild entwickeln und einen Glauben an eine Theologie des erhobenen Zeigefingers. Der Glaube, dass sich der Glaube und das Leben des Christen daran festmacht, was man tut, was man leistet und was andere einem sagen, was man tun muss, um ein guter Christ zu sein. Und dann entwickeln sich die Erwartungen, die andere an einen haben, die man selbst an sich hat oder von denen man sogar glaubt, fälschlicherweise, dass Gott sie an uns hat, die entwickeln sich in gewisser Weise zu Daumenschrauben. Daumenschrauben, die dafür sorgen, dass der Glaube tatsächlich in der Folge ein Glaube ist, der eher frustriert, weil man nicht vorankommt, weil man eben nicht glücklich ist, weil man sich eben nicht befreit fühlt. Ja, und manche brechen dann auch mit diesem Glauben, weil sie sagen, das bringt doch alles nichts. Und wenn jemand diesem Glaubenssystem, das man entwickelt hat oder dem man geglaubt hat, dann absagt, dann gehen andere oft hin und sagen, jetzt hat er den schmalen Weg verlassen. Die Wahrheit ist eine andere, glaube ich. Ich glaube, er hat einfach den Weg der Zwänge und der Unfreiheit verlassen und den Weg der Freiheit gesucht, auch wenn es eine andere Freiheit ist als die, die Jesus ihm eigentlich schenken wollte, aber die er da, wo er geprägt worden ist, nicht gefunden hat. Das ist leider wahr. Und statt mit anderen wirklich befreiten Menschen irgendwie auf so einem weiten Feld zu stehen, den Glauben, das Leben und Jesus zu genießen, was ist da passiert? Da wurde vielen Christen dann diese Enge vorher als das Bleiben im Wort und in der Wahrheit verkündet. Und das habe ich selber geglaubt. Mein Verständnis für das Evangelium vom Reich Gottes, für diese gute Nachricht vom Reich Gottes, die hat sich erst entwickelt, als ich selber aus einer Depression herausgekrabbelt bin. Als Gott angefangen hat, mir deutlich zu machen, was Gnade tatsächlich bedeutet und damit auch deutlich zu machen, was tatsächlich Freiheit im Glauben ist. Und mein Konstrukt von Glaubens- und Gemeindeleben, das hatte sich bis dahin eigentlich immer nur auf die Erkenntnis von falsch und richtig beschränkt. Es ging mir immer nur darum herauszufinden, was ist falsch und was ist richtig. Und ich habe das leider auch so gepredigt, ziemlich schwarz-weiß. Und meine eigene Sicherheit, meine eigene religiöse Sicherheit, die habe ich aus dieser religiösen Starrheit bezogen, der ich geglaubt habe und in der es, wie bei vielen Schriftgelehrten, auch den heutigen Schriftgelehrten, eigentlich nur darum ging, schwarz-weiß zu denken. Es gibt nichts dazwischen. So habe ich das gelernt. Und wenn manche Christen dann fliehen, wenn manche Christen ausbrechen, dann fliehen sie eben oft vor einem Gottesbild, bei dem sie es nicht schaffen, diesem Gott gerecht zu werden. Und dann suchen sie die Freiheit eben woanders, obwohl Gott sie eigentlich selbst längst gerecht gesprochen hat. Glauben Sie, Sie können Gott nicht gerecht werden. Und Sie haben die Lügen geglaubt, die man Ihnen über Gott erzählte. Und ich sage das nicht nur so, um über andere zu reden, sondern vor euch steht jemand, der das selber durchgemacht hat. Ich rede nicht aus der Theorie. Ich rede als jemand, der das geglaubt hat und ich rede als jemand, der das gepredigt hat. Und wir können wirklich viel über die Bibel, über Gott wissen, aber selbst nicht verstanden haben, dass Jesus uns Gott nicht vorstellt als jemand, der uns einerseits aus der Knechtschaft der Sünde befreit, um uns dann wieder in eine andere Form von Knechtschaft des erhobenen Zeigefingers und der Erwartungen zu führen, sondern Jesus befreit uns, um in Freiheit zu leben, in echter Freiheit zu leben und nicht, um uns wieder in Ketten zu legen. Aber wie kommt man raus? Wie kommt man raus aus dem, was einen beengt, was für einen nicht wirklich mehr diese Freiheit ist, die man vielleicht anfangs mal erlebt hat? Die Antwort ist einfach. Es geht immer nur über das Erkennen der Wahrheit. Denn die Wahrheit macht frei. Wir müssen die Lügen, die wir glauben oder geglaubt haben, ersetzen durch diese Wahrheit. Und ich empfehle euch mal, Johannes 8 zu lesen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Kapitel. Jesus hatte ja ganz, ganz viele Begegnungen mit theologisch versierten Menschen, Schriftgelehrte, die von ihrer Wahrheit überzeugt waren und die ihre Wahrheit und ihre damalige Bibel, die hebräische Bibel, das Alte Testament, missbraucht haben, um andere zu unterdrücken. Und das hat Jesus immer wieder ist er das angegangen. Sie waren Wächter des rechten Glaubens und der rechten Glaubenspraxis. Das liegt 2000 Jahre zurück, kommt mir aber sehr bekannt vor. Und das Krasse ist, diese Menschen damals glaubten und lebten das guten Gewissens, weil sie es für wahr hielten. Sie haben das Beste gegeben. Und in Johannes 8 geht Jesus hin und spiegelte ihnen unter anderem dort ihre Denkfehler. Und er hat ganz deutliche Worte gefunden, auch für ihren religiösen Starrsinn, für ihre Heuchelei und für ihre Unterdrückung anderer Menschen. Und er sagte, das ist Sünde. Und darum geht's, wenn euch die Wahrheit frei macht, dann macht sie euch frei von dieser Sünde. Um nichts anderes ging's ihm da. Und diese Wahrheit, die sie frei machen konnte, stand in Jesus Christus vor ihnen. Ganz persönlich stand sie vor ihnen und Jesus hat sie entwaffnet. Und selbst wenn sie kamen mit ihrem Schwert, ihrer Bibel, dem Alten Testament und gesagt haben, Mose hat geboten, diese Frau zu steinigen, was aber sagst du? Dann hat Jesus sie entwaffnet. Er hat das nicht gelten lassen. Jesus hat ganz anders reagiert und hat ihnen gerade an dieser Frau in Johannes 8 in den ersten 11 Versen gespiegelt, wer von euch ohne Sünde ist, der kann den ersten Stein werfen. Das hat er gemacht, weil er ihnen sagen wollte, wenn ihr glaubt, dass ihr anderen sagen könnt, wie der Glaube richtig geht, ihr seid keinen Deut besser. Die Lösung ist Gnade, ist Barmherzigkeit. Und die lebe ich euch vor. Hat dich niemand verurteilt, hat er zu der Frau gesagt, auch ich verurteile dich nicht. Ja, ich weiß. Und dann hat er gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das kriege ich dann immer noch zu hören. Steht auch da. Gar keine Frage. Aber was Jesus damit sagt ist, leg dich nicht mehr mit anderen Männern ins Bett. Da geht es nicht darum, dass jemand es schaffen könnte, ein sündfreies Leben zu leben. Dann geht es weiter in Johannes 8. Dann spricht er davon, dass er das Licht der Welt ist und dass er vom Vater kommt und sagt, das ist meine Autorität. Das ist meine Autorität. Und er macht diesen Bibelkennern und Schriftgelehrten provokativ deutlich, und er sagt das auch so, dass sie zwar in ihrem Gesetz lesen, aber trotzdem nicht verstehen. Jesus sagt das in 8, Vers 17. Er sagt, in eurem Gesetz, da steht das und das, aber im Grunde genommen lebt ihr es nicht, weil sie weder den Vater kennen, noch dieses Gesetz richtig verstehen und deuten, dass Jesus jetzt gekommen auf fleischerne Herzen schreibt und nicht auf eine Papyrusrolle. Nicht schwarz-weiß druckt, um zu sagen, so geht Glaube. Eine ganz andere Geschichte. Und sie lasen ihre Bibel damals, aber das Wesentliche verpassten sie dennoch. Sie verpassten den Vater. Sie verpassten den Sohn. Und sie verpassten vor allen Dingen den Anbruch von etwas gänzlich Neuem. Und dann sagte Jesus ihnen in Vers 21, dass sie in ihrer Sünde sterben werden. Wenn man das so liest, denkt man, cool, jetzt kriegen sie, was sie verdienen, diese Pharisäer. Sie werden in der Hölle schmoren, diese Blindenleiter. Sie werden die Konsequenzen zu spüren bekommen. Und nur ein paar Verse weiter, nachdem wir die ersten 11 gelesen haben, nehmen wir selber die Steine in die Hand und schmeißen sie auf unsere Kollegen von damals. Wie krass. Weil wir so ein Interesse daran haben, eben schwarz-weiß zu denken und zu sagen, ja, jeder muss kriegen, was er verdient. Aber Jesus hat hier nicht mit der Hölle gedroht. Das lesen manche zwar rein, weil ihnen die Idee gefällt, dass jeder eben bekommt, was er verdient, wenn er nicht mit Gott kooperiert. Aber das hat er hier gar nicht gesagt. Nein, er sagt, die Sünde, die ihr mit ins Grab nehmen werdet, das ist eure Heuchelei. Das ist der geistliche Missbrauch, den ihr betreibt mit den Menschen eurer Zeit, die ihr unterdrückt durch eure Art von Lehre, indem ihr ihnen einen Mühlstein um den Hals legt, indem sie die Erwartungen, die ihr an sie habt, überhaupt nicht erfüllen könnt, ihr mit eurer Schwarz-Weiß-Frömmigkeit. Darum ging es Jesus. In Johannes 5, da haben wir auch so ein interessantes Beispiel, ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit, da liegt ein Mann, ich glaube am Teich Bethesda, 38 Jahre auf der Matte. Dann kommt Jesus, macht ihn gesund und was machen die Pharisäer? Statt sich zu freuen mit dem Mann, der 38 Jahre auf der Matte lag, gehen sie hin und sagen, ich übertreibe jetzt mal, aber der Sabbat ist erst in 5 Minuten vorbei. Am Sabbat darf man seine Matte nicht tragen. Isomatten schon gar nicht. Und Jesu Kontrastprogramm, und darum geht's, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, Jesu Kontrastprogramm ist die Einladung, unter ein sanftes und unter ein leichtes Joch zu kommen. Ein Joch gemeinsam mit Jesus, in die Jochgemeinschaft mit Christus, aber in die sanfte und leichte Jochgemeinschaft mit Christus, um unser Leben dann an seiner Seite zu leben. Aber wo kann man diese Freiheit, die mit Jesus kommt, wo kann man die erleben? Wo kann man die spüren? Genau dahin, wo Jesus Christus eingeladen hat. Und wohin hat er eingeladen? Solange er lebte und solange er predigte? Ins Reich Gottes. Und war das etwas, was fernab von dem Sichtbaren war? Nee. Jesus hat in das Reich eingeladen, das mit ihm anbrach, als er kam. Aber die Schrift, die hat sich auch damals, genauso wie heute, trotzdem weiterhin prima verbiegen lassen, instrumentalisieren lassen, um Macht auszuüben, um anderen die Freiheit zu rauben und mit der Manipulation von Lügen zu arbeiten, um Menschen zu knechten. Und was sagt Jesus dann in Johannes 8, 44 zu diesen Pharisäern? Er sagt ihnen, dass sie Kinder des Vaters der Lüge sind, des Teufels. Dass sie letztendlich hingehen und dem, von dem sie von den ersten Seiten der Bibel her wussten, mehr glauben als Gott. Ihr seid Kinder des Vaters der Lüge. Jetzt ist es wichtig, dass ihr versucht, den Gedankensprung, den ich mache, mit nachzuvollziehen. Wenn ein Jude des ersten Jahrhunderts sowas gehört hat, dann hat er unweigerlich an die ersten beiden Seiten der Bibel gedacht. An das, was in Eden passierte. Und Jesus sagte ihnen, das, was damals in Eden passiert ist, als der Teufel den Menschen belogen hat, ihr fallt immer noch auf die gleiche Masche rein. Und Jesus geht hin Und zeigt ihnen auf, dass dieser Vater der Lüge letztendlich derjenige ist, der die Ursache all ihren Denkens und all ihren Handelns ist. Und was damals passiert ist, ist, dass das ursprüngliche Modell, das Gott hatte für den Menschen, für uns alle, dieses ursprüngliche Modell ist das Eden-Modell. Ihr wisst das, ne? Ihr wisst, wäre die Sünde nicht gekommen, würden wir heute immer noch unter diesen Umständen leben. Wir würden mit Gott ganz eng Gemeinschaft haben. Dieses Eden-Modell, das ist damals kaputt gegangen, weil man dem Vater der Lüge geglaubt hat. Das ist das Problem. Und alles das, was wir heute in dieser Welt erleben, an Kaputtem, am Zerbruch, an Süchten, das ist alles Folge davon. Aber es muss nicht so bleiben. Und als Jesus gekommen war, da war die Zeit gekommen, dieses ursprüngliche Eden-Modell wiederherzustellen. Das ist wichtig zu verstehen, dass mit dem Reich Gottes, das mit Jesus Christus angebrochen ist, das war die Wiederherstellung, der Beginn der Wiederherstellung von diesem alten Modell Eden. Wir haben eben dieses Lied gesungen über den König. Keine Angst zu haben in der Gegenwart des Königs. Keine Angst zu haben in der Gegenwart Gottes in Eden, wie Adam und Eva am Anfang. Genauso ist es im Reich Gottes. Wir brauchen keine Angst zu haben in diesem Reich, in der Nähe dieses Königs zu sein. Und dieser König Jesus, der Messias, der tritt seine Herrschaft an und seine Gefolgsleute werden die Freiheit genießen, für die sein Reich und Eden damals schon geschaffen wurden. Ich verkündige euch die gute Nachricht vom Reich Gottes. Das ist die Verkündigung von dem Back to the Eden Culture. Zurück nach Eden. Und dieses Evangelium, diese gute Nachricht ohne Haken und Ösen, dreht sich genau um dieses Reich Gottes. Und das ist wichtig. Wir reden nicht so viel vom Reich Gottes. Aber das Reich Gottes, die Wiederherstellung von Eden, die brach mit Jesus Christus an. Und wir können diese Eden-Gemeinschaft, diese Eden-Freiheit in diesem Reich Gottes heute leben und erfahren. Wir können hier sitzen und wir dürfen lächeln. Wir dürfen lachen, weil wir sind befreit. Wir dürfen in diesem Reich leben, das mit Jesus Christus angebrochen ist. Wir dürfen die Gemeinschaft mit dem König Jesus so eng genießen, wie wir sie gesungen haben. So eng genießen, wie Adam und Eva die Gemeinschaft mit Gott genossen haben. Ich sage dieses Wort nicht gerne, aber weil wir online sind, sage ich es mal. Ist das nicht geil? Sagt ja die Jugend immer, ne? Aber das ist doch das eigentlich Tolle, dass wir diese Freiheit heute leben dürfen. Und das war die Wahrheit, von der Jesus gesprochen hat, als er sagte zu den Juden, die an ihn glaubten, in Johannes 8, 31, also Menschen, die ihm vertrauten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Mit Wahrheit und mit Bleiben in meinem Wort hat Jesus nicht die Bibel gemeint. Denn damals gab es noch keine Bibel. Was Jesus meinte mit seinem Wort, in dem wir bleiben sollen, war dieses Wort, diese gute Nachricht vom Reich Gottes. Natürlich haben wir heute in der Konsequenz das Wort Gottes als das, was Jesus alles gesagt hat. Aber damals hat er das nicht direkt und explizit gemeint. Aber er meinte das, was er erzählte über dieses Reich Gottes. Und davon hat Jesus die ganze Zeit gesprochen. Alle 3 Jahre seines Dienstes hat er immer wieder von diesem Reich Gottes gesprochen. Und wir beziehen das immer nur auf die Ewigkeit. Nee, Leute. Das war damals, mit Jesus Christus brach das an. Und dieses Evangelium vom Reich Gottes ist keine theoretische, kein theologisches Schwarz-Weiß-Konzept von falsch und richtig, sondern dieses Reich Gottes, von dem Jesus sprach, ist eine erlebbare Realität gewesen damals und heute immer noch. Wir müssen nur begreifen, dass wir wirklich frei sind. Oder wieder neu begreifen, dass wir frei sind. Und Jesus ging es damals so um dieses gänzlich andere Denken, dieses gänzlich andere Handeln, die so ganz anderen Werte, die dieses Reich prägen sollten. Ein Reich, das er gegründet hat und in dem er genau diese Werte vorgelebt hat. Überlegt doch mal, wie hat Jesus gehandelt? Was hat Jesus alles an Werten der damaligen Zeit auf den Kopf gestellt? Lest mal die Evangelien und guckt euch das mal genau an, wie viel Jesus richtig auf den Kopf gestellt hat. Und dieses Reich, das er gegründet hat, zu dem hat er eingeladen und gesagt, kommt in dieses Reich, kommt unter meine Regentschaft. Ich bin der König dieses Reiches. Und wenn man da rein will, dann funktioniert das nur über Buße. Ne? Jesus hat gesagt, tut Buße. Johannes hat das gepredigt, tut Buße. Apostelgeschichte 2, tut Buße. Ja? Nur das ist nicht ein Übergabegebet sprechen, sondern Buße tun im biblischen Sinne ist, verwandelt euer Denken, ändert eure Gesinnung, glaubt mir, kehrt um, glaubt dem, was ich gesagt habe über das Reich Gottes. Das ist Buße. Verändert euren Sinn. Und dieses Reich, das geprägt ist vom Leben in Gemeinschaft mit dem König, mit dem Jesus, mit dem Christus, unter dessen Regentschaft können wir tatsächlich Freiheit entfalten oder uns unser Leben entfalten und in Freiheit leben. Auch befreit von Sünde. Denn wer in der Nähe des Königs lebt, der hat viel weniger Bedürfnis zu sündigen. Stellt euch das vor. Stellt euch vor, Jesus wäre jetzt hier sichtbar unter uns. Wer von euch hätte Lust, auf seinem Handy irgendwas anzugucken, was er nicht angucken sollte? Oder zu Hause hinterm Computer? Wer von euch hätte Lust? Uns fehlt oft diese Vorstellung dafür, dass dieser König Jesus, der dieses Reich, in dem wir leben dürfen, gegründet und begründet hat vor 2000 Jahren, dass der in uns lebt. Der ist ganz nah. Und das kann unser Leben verändern. Und dieses Programm, das in die eigentliche Freiheit führen würde, das kannte auch die hebräische Bibel schon. Das kannten auch die Schriftgelehrten schon, die damals die Menschen unterdrückten. Das haben wir eben gehört, diesen Text. Ich gehe da nochmal kurz drauf ein. Als Jesus nach Nazareth kam, wo er aufgewachsen war, ging er am Sabbat wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, also zum König, zum Messias gemacht. Das war das, was das bedeutete. Und er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade auszurufen. Das ist die Charakteristika schlechthin des Reiches Gottes. Gnade, Barmherzigkeit, das, was Jesus gelebt hat. Und dann geht's weiter. Und dann steht da, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge, und da wäre ich gerne bei gewesen, alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an und dachten sich, was nu? Was kommt jetzt? Was erdreistet der sich, ne? Aber die eigentliche Erdreistung kommt jetzt noch. Er begann zu reden und sagte, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Und dann sagte er, ihr seid Zeugen. Es gibt keinen Weg zurück. Jetzt wisst das, der König ist da. Wir können von vorne starten. Die Eden-Kultur nochmal ganz von vorne beginnen. Sein Reich, Gottes Mission startete. Und ich denke mir so, was muss das für eine Stimmung gewesen sein in dieser Synagoge? Carola, meine Frau, die hat Probleme mit Tinnitus. Ich glaube, wenn damals eine Stecknadel in den Staub gefallen wäre, hätten alle die, die es gehört haben, auch einen Tinnitus. Weil das, was Jesus gesagt hat, das war so gewaltig. Und das war so klar und so eindeutig. Nichts mit kriegerischer Befreier, sondern ein Befreier mit Soft Skills. Ein König, nicht auf Distanz, sondern einer, wie wir gesungen haben, der ganz, ganz nah ist, in dessen Nähe ich mich nicht fürchten muss. Einer, der Aussätzige herzt, Menschen wie mich. Ein alternatives Reich hat dieser König begonnen. Und faktisch gesehen, theoretisch gesehen, leben wir in diesem Reich. Die Frage stellt sich, tun wir es auch praktisch? Leben wir es wirklich, so wie du einleitend gefragt hast? Leben wir das wirklich? Jesus hat ein Herz für Unterdrückte, für Arme, für Schwergebeutelte, für solche, die nichts zu bringen haben, sich nichts einbilden konnten, auf was auch immer. Er hat die Werte der Welt auf den Kopf gestellt. Und dazu passte dann auch, was er in Markus 10, 45 sagt, da habe ich euch mitgebracht, diesen Vers auch. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Als König, ne? Man muss man sich vorstellen, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als ein Lösegeld zu geben. Und dieses Jesus-Programm von Eden ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, die es zu verkünden gilt, die Menschen da draußen in Rothenburg einzuladen und zu sagen, hey Leute, das leben wir hier. Das ist das Leben, das wir hier leben in der Gemeinde. Ein Jesus-Programm, das einlädt, die Freiheit im Reich Gottes ganz angstfrei zu genießen. Und Jesus hat das ganz radikal vorgelebt, habe ich eben gesagt schon. Und worauf es dabei ankommt, hat er auch vorgelebt. Er ging hin und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Überlegt euch das mal. Da war auch der Verräter dabei, Judas. Er hat sie ihm trotzdem gewaschen. Er war barmherzig zu Sündern. Er hat sie innerlich und äußerlich heil gemacht. Und letztlich hat er freiwillig sein Leben gegeben, um der Welt das zu nehmen, was ihre größte Last ist, Sünde. Und Sünde nicht im Sinne von moralischen Maßstäben, von falsch und richtig, sondern die größte Last, die auf dieser Welt liegt, ist die Sünde und die Zielverfehlung, dass der Mensch seit Eden entschieden hat, ich gehe auf Distanz zu Gott. Das ist die Sünde. Und das müsst ihr Christen anderen erklären. Es geht nicht darum, immer zu sagen, du darfst dich mit dem und dem nicht ins Bett legen, du darfst dieses und jenes nicht. Das sind Konsequenzen. Aber das eigentliche Problem, unter dem die Welt leidet, ist, dass sie mit Gott nichts zu tun haben will. Und das Reich Gottes ist das Gegenteil. Das ist das, was wir gesungen haben in diesem Lied eben. Wir sind ganz nah bei diesem König. Wir brauchen keine Angst haben. Wir können befreit leben. Wir können begeistert Christen sein. Lacht doch mal. Gut, danke. Aber das ist das, worauf es ankommt. Ja? Und die Frage ist, was machen wir? Was machen wir mit so einer Predigt, wenn wir nach Hause gehen? Ich bin für Copy und Paste. Copy und Paste. Copy und Paste von Jesus Christus. Macht mich nach, hat Jesus seinen Jüngern immer wieder gesagt. Ich habe euch die Füße gewaschen, macht's fähig. Ich diene, dient ihr auch. Lebt in dieser Freiheit, die ich geschaffen habe. Copy und Paste. Jesus hat das vorgelebt, worauf es ankommt. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir in seinem Wort bleiben sollen und dass das die befreiende Wahrheit ist, die wir erleben können, wenn es das ist, was uns zu echten Jüngern macht, dann zeigt sich das vor allen Dingen darin, ob wir dieses Evangelium vom Reich Gottes als Einzelne und als Gemeinde insgesamt verstanden haben und dann auch leben. Das ist es. Und ich wünsche uns diese Reichsgottes-Charakteristika. Ich wünsche uns fröhliche, befreite und vor allen Dingen andere Menschen befreiende Gemeinschaft, herzhaftes Lachen. Ich wünsche uns, dass Menschen hier in die Gemeinde kommen und sagen, das ist so toll. Ich weiß noch nicht, ob ich an diesen Gott glauben kann, aber die Gemeinschaft da, die macht mich weiter neugierig. Ich gehe da immer wieder hin. Jesus und einander bereitwillig zu dienen, den Nächsten und seine Bedürfnisse höher zu achten als uns selbst. Das ist das, was Jesus will. Was er nicht will, ist, dass wir uns gegenseitig in Schach halten, indem wir uns die Bibel aufklappen und sagen, siehst du, da steht. Das ist gar nicht sein Ding, weil seine Wahrheit schreibt er hierhin. Und wenn wir in diesem Reich leben, in der Nähe dieses Jesus, dann brauchen wir uns gegenseitig nicht in Schach halten. Jesus sagt in Johannes 8 dann auch noch, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Interessant, oder? Also, wenn ihr mich ans Kreuz geschlagen habt, dann werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Warum? Guckt euch das Kreuzigungsgeschehen mal an. Ihr habt das hier wunderbar dargestellt. Am Kreuz wurde Jesus inthronisiert. Als der König, der er ist. Als der König des Reiches. Als derjenige, der jetzt das wieder aufnimmt, was in Eden angefangen hat. Das Kreuz ist die Wiederherstellung dessen, was in Eden zerbrach. jetzt können wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott, ohne Angst zu haben. Und ich habe große Lust darauf, das zu leben. Ganz persönlich. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr alle große Lust darauf habt, wirklich befreit zu leben. Denn nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich bete. Vater im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Und so oft gehen wir hin und beschränken diese Wahrheit auf falsch und richtig, auf schwarz und weiß, und dabei geht es dir um ganz andere Dinge. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz packst und dass du uns begreifen lässt, wie wichtig es ist, dass wir dein Wort, deine Wahrheit, deine Reich-Gottes-Kultur auf unsere fleischernen Herzen schreiben lassen, damit wir sie leben im Umgang miteinander, im Umgang mit den Menschen da draußen, die versuchen, ihre Sehnsüchte zu stillen auf andere Art und Weise, Sehnsüchte, die nur du stillen kannst. Ach Herr, schenk du Gnade, dass das passiert. Amen. Ich habe noch ein paar Fragen dabei. Genau. Musik.